Herzlich willkommen bei Hangweirer und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Ja, aber das ist nicht alles. Wir haben noch die Rubrik Tommys Promis.
Richtig, da nehme ich ein Mikro und gehe auf rote Teppiche und finde raus, was Österreichs Promis wirklich interessiert.
Na, was dann? Herzlich willkommen zu Hangweirer und Palfrader. Heute mit einem besonderen Gast.
Harald Schmidt, ich glaub's gar nicht. Hallo.
Hallo.
Danke fürs Kommen.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass du deine wertvolle Zeit an uns verschwendest.
Na, Verschwendung würde ich nicht sagen. Also ich habe mich ja gefreut über die Einladung und man ist ja heutzutage fast jeden Tag bei einem Podcast oder bei sowas Ähnlichem eingeladen. Ja, also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die keinen Podcast haben.
Solltest du vielleicht, weil sonst kriegst du von der Medienbehörde, so wie wir, einen eingeschriebenen Brief, dass du sonst eine hohe Strafzahlung zu leisten
hast.
Ja,
aber das, ich bin ja der Meinung, wer von mir was hören will oder was, muss ich eine Eintrittskarte kaufen und am Abend kommen. Ne? Also ich weiß auch nicht, wer letzten Endes mit einem Podcast Geld verdient.
Der sitzt dort, das ist der Stefan Lasny.
Ja. Also,
beide nicht.
Ich glaube, man muss dann doch enorme Aufrufzahlen haben oder so, dass sich's lohnt. Ja,
die haben wir nicht, leider.
Aber es gibt kein Entkommen. Also ich bin ja Generation scrollt den ganzen Tag durch Feeds.
Ja.
Und ich sehe dich 30 Mal am Tag.
Ja, ja,
also das nicht.
Ach, nee, das ist fantastisch, weil irgendwelche Leute natürlich aus den ganzen alten Clips, die ja tausendfach vorhanden sind, irgendwie Sachen zusammenstellen. Gibt auch Leute, die unter meinem Namen irgendwelche Accounts oder so betreiben. Und das lasse ich aber alles laufen, weil es dient der Vernebelung. Also ich mache nichts. Ich kann definitiv sagen, ich bin bei keinem X, bei keinem Instagram, Facebook sowieso nicht, Meta und wie das alles heißt. Insofern bin ich auch nicht davon betroffen, ob jetzt TikTok abgeschaltet wird oder nicht, weil ich bin eh nicht drauf.
Also sollten Sie eine Freundschaftsanfrage von Harald Schmidt bekommen, es ist wer anderer.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Harald, wir haben etwas gemeinsam. Mehrere Sachen sogar. Also wir sind nicht nur gemeinsam in einer Garderobe an der Volksoper.
Ja.
Sondern wir haben etwas gemeinsam, womit du jetzt sicher nicht rechnest. Beide, sowohl deine als auch meine Familie, sind ein und derselben Meinung, was uns beide anbelangt. Nämlich, dass wir beide ein Hörgerät brauchen.
Ja.
Und wir haben beide dieselbe Conclusio gezogen aus dieser Forderung, nämlich, die sollen deutlicher sprechen.
So ist es, die Familie nuschelt.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Hast du dich schon mal testen lassen?
Nein.
Du weigerst dich auch?
Ja.
Also mir sagen natürlich ernstzunehmende Leute, dass das Gehör dann stark in Stufen abnimmt.
Ja.
Und irgendwann ist es dann halt so, dass du so gut wie gar nichts mehr hörst. Und es soll auch angeblich die Demenz fördern. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mich mal testen lasse. Mir genügt eigentlich, was ich höre.
Ich höre zu viel, finde ich.
Ist das nicht auch was Erfreuliches? Ich kann mich erinnern, Thomas Bernhard hat einmal in einem Interview gesagt, er lebt so gerne in Spanien, weil er sich dann vorstellen kann, dass die Leute irgendwelche sinnvollen Gespräche miteinander führen.
Ja, aber das ist ja was anderes, weil er hat ja gehört, dass geredet wird. Ja, und also was ganz klar ist, zum Beispiel die oberen Frequenzen verschwinden. Wenn du zum Beispiel Wasser laufen lässt, wirst du merken, wenn du an deinem Ohr ein bisschen rumfummelst, hörst du plötzlich auch die höhere Frequenz des laufenden Wassers. Und das geht so schon nach und nach weg. Aber momentan komme ich noch damit zurecht.
Ja.
Also du weigerst dich wirklich, ja? Du bist ja noch viel jünger als ich.
Ja, trotzdem. Ja. Ich habe Schlagzeug gespielt und habe eine Hobby-Tischlerei, wo ich sehr, sehr selten zu Gehörschutz greife.
Ja.
Also es kann schon sein.
Man erzählt sich natürlich auch die Geschichte, dass man durch lange Jahrzehnte im Rock-Business taub geworden wäre, so wie der Sänger von AC/DC und so.
Ja.
Das habe ich mir auch gesagt, weil ich ja dann in meiner Show die Band hatte, aber die Band war nicht so laut. Daran kann sich, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass man sich so eine alterne Rockstar-Attitüde zulegt.
Da ist man aber heute sehr diszipliniert. Also ich habe viel mit so jungen Bands zu tun und so, die sind alle Gehörschutz ist das A und O. Mach dir ja nicht deine Ohren kaputt. Das war halt sicher mal anders.
Aber das, gut, das ist ja auch dann, man starb ja auch früher mit 28 im Hotelzimmer.
Brauchst du ja dann nicht, ne?
Ja. Das ist heute, da ist man noch bei Omas gegen rechts oder so, ja. Dann im Alter als Rocker. Und da, so verändern sich eben die Zeiten, ne?
Wir haben noch was gemeinsam. Du hast Urlaub gemacht in einer kleinen Südtiroler Gemeinde.
Ja.
Skiurlaub. Und zwar lustigerweise in der Ortschaft, aus der die Familie meines Vaters kommt. St. Vigil in Enneberg.
Ja.
Wie bist du drauf gekommen? Wie ist die Auswahl gerade auf diesen Ort?
Ganz großer Zufall. Wir waren in der Nähe von Bruneck.
Ja.
Haben wir in so einem Ferienhaus gewohnt. Und meine Familie fuhr Ski auf dem Kronplatz.
Ja.
Und da hast du ja eine 6428 Lifte und Superpisten und ein Restaurant mit Panoramablick und
jede Menge Palfrader.
Und dort. Als erstes zeigt dir der Wirt, was alles Markus Lanz gehört. von da oben.
Ja, das ist richtig.
Hat alles der Markus gekauft. Und da ich nicht Ski fahre, musste ich irgendwie mir den Tag vertreiben. Und fuhr dann so rum und landete in St. Vigil und fand den Ort unglaublich schön. Es geht ja dann auch hinter so ein Tal.
Ja, nach Pederü.
Ja. Und man friert sehr schnell, weil in meiner Erinnerung ist um 12:30 mittags die Sonne weg.
Ja.
Und dann bin ich halt da im Schatten frierend rumgelaufen. Aber es war sehr schön. Und ich war dann auch in der Pizzeria und im Café. Und da ich häufiger hinging, kannten die mich schon. Also die kannten mich nicht als Fernsehmensch, aber so halt als Stammgast. Und mir hat der Ort unglaublich gut gefallen. Und dann war ich völlig geblättet, dass deine Familie daherkommt.
Ja, seit Jahrhunderten sitzen wir dort auf dem Berg und vermehren uns. Ich halte ja die Tatsache, dass sich die Palfrader so stark vermehren, für die eigentliche Bedrohung unserer Spezies.
Warum?
Ja, lerne mal meine Familie kennen, da weißt du, wovon ich rede.
Ja, aber das, ich weiß gar nicht, wie sieht's denn mit dem Österreich? Alter doch auch, oder? Ihr habt doch auch den demografischen Faktor als Problem.
Natürlich, also da unterscheiden wir uns auch nicht, ja, von den Deutschen groß.
Nicht wirklich, nein. Hast du sowas wie einen Phantomschmerz gehabt, als du deine Sendung nicht mehr gemacht hast?
Nein, weil ich hatte das ja wirklich ausgereizt bis zum geht nicht mehr.
Das hatte 19 Jahre oder so, ne?
Ja, und dann war das auch okay. Also mein Gefühl hat sich mit der Entscheidung des Senders gedeckt, das nicht mehr haben zu wollen. Mhm. Das war dann einfach durch auch für mich, ja. Und es war ja dann noch so, dass ich in der Zeit überhaupt nichts anderes machen konnte. Ich saß dann einfach Tag für Tag in diesem Studio. Und das ist jetzt für mich natürlich eine tolle Sache. Ich bin ja eigentlich zurzeit fast 10 Tage in einer anderen Stadt. Und da ich gerne reise, das ist für mich also völlig, völlig okay, so wie es gelaufen ist, ja.
Nicht nur jeden Tag in einer anderen Stadt, sondern sehr, sehr oft in Wien.
Ja, relativ oft. Jetzt natürlich durch die Volksoper, mhm, durch das Weiße Rössel. Aber ich habe dann ansonsten auch irgendwie Veranstaltungen zugesagt, wenn die in Wien waren. Irgendwie Medientage, österreichische Medientage. Oder,
das gibt's.
ja, alles Mögliche. Also das ist, ich bin einfach gerne in Wien,
ja,
und dann nutze ich schon jede Gelegenheit.
Ist diese Affinität zu Wien, ist das irgendwie epigenetisch tradiert? Hast du Wiener Verwandtschaft?
Naja, ich erzähle dann jedem, der es nicht hören will, dass meine Mutter ja aus Brünn kam und deswegen bei uns dann die Mentalität K&K-mäßig war. Stelle aber fest, dass ich da einen Gesprächspartner brauche, der ein gewisses Alter hat, weil man nicht mehr weiß, was K&K ist. Und ich stelle auch fest, dass zum Beispiel Redakteure die Nationalhymne bei uns zu Hause, Peter Alexander, wie Bemmen noch bei Estreich war, vor 70 Jahren, vor 100 Jahren, hat sich mein Vater geholt aus Brien, eigentlich der Wienerin, yeah, nicht, überhaupt nicht bekannt ist. Also ich muss dann 70 oder sowas sein, um das vielleicht.
Ich kenne es noch.
Ja, ja, ich meine,
Thomas nicht mehr.
Ich kenne es auch, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Das heißt, für mich, ich bin ja eigentlich eine Generation drüber von der Sozialisierung her.
Ja, und deswegen erzähle ich dann, und meine Mutter hat mit ihren beiden jüngeren Brüdern ein Dreivierteljahr nach der Vertreibung in Wien in so einer Art Turnhalle gewohnt, während meine Oma unterwegs war und versucht hat, irgendwo Essen aufzutreiben. Also hätte nicht gedacht, dass sie 80 Jahre später dann in dieser Stadt auf Theater spiele.
Ja. Wäre eine Peter-Alexander-Show-artige Szenerie etwas, was du dir hättest vorstellen können mal? So der große Showmaster Samstagabend?
Habe ich ja gemacht, hat aber nicht richtig funktioniert, weil da das Publikum doch so ja, so Umarmungen erwartet.
Die wollen mitklatschen, gern schunkeln.
Ja, und das ist, also ich habe das 3 Jahre sehr gerne gemacht, ja. Verstehen Sie Spaß.
Ach so, stimmt natürlich.
Ja, hab dann auch festgestellt, was natürlich für den Beruf dann hinderlich ist, dass es mir eigentlich egal war, ob das jetzt die Zuschauer am Fernseher in dem Maße interessiert, wie der Sender sich das erwartet. Weil für mich war das Entscheidende die Generalprobe am Tag vor der Sendung.
Ja.
Da habe ich mich so ausgepowert. Die war auch ratzfatz ausverkauft, weil da habe ich natürlich mit Studenten das geprobt, die dann den Star, der am nächsten Tag kam, gedoubelt haben. Und da sagte ich halt, dann kam dann irgendwie noch mal so eine Antwort und ich hau dir eine in die Fresse. So, das ging leider in der Sendung damals noch nicht. Ja. Und das war wirklich die Generalproben. Die Generalproben waren wirklich toll, aber ich hatte dann für die eigentliche Show im Grunde schon keine Lust mehr.
Ja.
Weil die Generalprobe war ja so toll.
Aber sag, wie findet man raus? Ich meine, man hört ja jetzt auch immer, es wird ja immer öffentlicher und durchsichtiger, wie es dir als Talkmaster geht. Ja, also bei Jimmy Fallon hat man irgendwie mitgekriegt, hey, das nagt schon an dir, jetzt auch persönlich, wenn du so in diesem Hamsterrad bist. Wie findest du da raus, erstens? Und zweitens, ist das eine wahnsinnige Erleichterung, wenn dann einfach nicht mehr deine Tage du komplett im Studio verbringst?
Das geht so schleichend, ja. Dann macht man erstmal gar nichts, dann macht man wieder die eine oder andere Sache. Dann kommen Angebote, mit denen man gar nicht gerechnet hat.
Okay.
Und ich habe aber ja dann weiter, ich habe dann auch 3 Jahre für Spiegel Online jeden Tag so eine kurze Videokolumne gemacht, ja. Weil ich einfach in diesem Modus des Materialsammelns drin geblieben bin. Das ist ja auch jetzt.
Es interessiert mich einfach.
Ja. Ja, und das heißt, ich habe jeden Tag Material. Und es gibt jetzt mittlerweile natürlich so viele Plattformen, auf denen man es verfeuern kann. Also man braucht definitiv, wenn man so einen Bekanntheitsgrad hat, keinen Fernsehsender mehr.
Ein wenig über dein Privatleben. Du hast 4 Kinder, habe ich das richtig?
Nein, ich habe 6 bis 7. Ich erfinde lauter Sachen 7? Dazu. Also ich halte es alles völlig nebulös. Ja. Ich lese teilweise Wikipedia-Einträge, die nicht stimmen, aber die mir gefallen. Also übernehme ich das. Ja. Und ich habe jetzt, also kürzlich, meine Tochter Waltraud bekannt gegeben, die 50 geworden ist, die bei ihrer Mutter in Nigeria aufgewachsen ist. Eine Austauschstudentin damals in der DDR, die Mutter, die hat dort Raketentechnik studiert. Und letzte Woche fiel mir ein, dass ich zusammen mit meinem Lebenspartner einen Sohn adoptiert habe,
ja.
Den kleinen Noah.
Wo ist der her?
Aus Norwegen.
Aus Norwegen?
Und zwar fiel uns dann auf, dass wir mit dem Bub, man beachte, dass ich in Österreich mich anbiete und sagt,
ja,
der Bub,
ja,
ist schön. Aber auch Schwäbisch, der Bur.
Ja.
Dass wir dem Bub gar nichts anfangen können, aber wir wollten einfach einen Jungen haben, der Noah heißt, weil der Name so beliebt ist.
Ja.
Also habe ich jetzt aufgestockt auf 7 Kinder und das kann, das ist, weil viele Journalisten begreifen es auch nicht, schreiben es dann.
Ja, super.
Und dann setzt Perfekt. Sich das fest, ja, weil ich halte nichts davon zu sagen, ich finde es stinklangweilig zu sagen, ich spreche nicht über mein Privatleben.
Ja.
Also habe ich mir ein Privatleben für die Presse erfunden. Was sich teilweise vermischt mit dem tatsächlichen Leben. Und wenn ich Sachen bei anderen lese, die mir gut gefallen, übernehme ich das für mich.
Das ist ein sehr geiler Approach, weil viele gehen ja einfach, jetzt hat es diese Christian-Scherz-Doku gegeben, ne? Die klagen alles weg, jeder, der irgendwie so...
Kennt für mich geil, keine Sekunde in Frage. Ja. Also meine Devise, schreibt doch, was ihr wollt. Ja. Und die Lieblingsantwort von mir war König Juan Carlos, der ja auch durch Schüsse auf die falschen Lebewesen ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Dem wurde zugerufen, als er noch in seinem Palast ging, Majestät, Sie sollen eine Affäre haben. Stimmt das? Worauf er sagt, ihr seid die Journalisten, findet's raus. Und das finde ich, so muss man die Presse handeln. Ja, also dieses dagegenlesen und das sage ich nicht und das darf nicht geschrieben werden, überhaupt nicht. Schreibt bitte, was ihr wollt, solange ihr noch schreiben dürft.
Ja.
Wird ja auch weniger.
Wenn ich das in meiner Boulevardzeit gewusst hätte.
Ja. Auch ich beantworte auch immer die Anfragen des Boulevards.
Okay.
Also mit einer Mail, ja. Hoppala.
Ja.
Kann man das jetzt zu Hause sehen? Mein Gesprächspartner ist gerade.
Ich habe mich gerade das erste Mal mit meinem neuen Mund.
Ja, das sind so aber nicht. Auch schon so erste Anzeichen, wenn es so leicht rausläuft zeitlich und man merkt es nicht mehr, ja?
Nutze Information. Ja. Der liebe Thomas Hangweiler hat sich gerade mit Wasser bekleckert.
Wo war das bei
Rechengas? Er hat getrielt.
Wo ich einfach meine komplette Hose nass
gehabt. Er hat getrielt. Sagt man das in Österreich
auch? Getränzt, sagen wir.
Getränzt.
Ja.
Er trennst,
oder? Nee, also das macht unglaublich Spaß, so Pläne auch zu erfinden, Wohnorte zu erfinden, Ferienhäuser zu behaupten.
Hast du überall Ferienhäuser?
Ich hatte eins auf Mallorca und es war der glücklichste Tag meines Lebens, als ich losgeworden bin. Mit riesengroßen finanziellen Verlusten.
Leute dann, haben die das besetzt dann einfach, diese Clans?
Nee, es war ein Sensationshaus, Malibu-Level, mit direktem Zugang über den Felsen zum Meer. Also absolut fantastisch, ja. Und wie es bei Neureich so ist, man verdient das erste große Geld und kauft sich so ein Haus in Mallorca. Was ich aber schockartig am zweiten Tag erfahren habe, ist, man braucht einen Pepe, Alfredo oder Pippo, der sich kümmert um das Haus. Der kommt am zweiten Tag, sagt, hallo, schön, dass das so ein Prominenter hier ist, habt ihr Schlüsselbund? Dann zeigt er dir so einen riesen Schlüsselbund mit 30 Schlüsseln von Häusern, die er sich kümmert. Und das Kümmern sah bei mir so aus, dass es vermietet wurde. Ich weiß nicht von wem, ob von ihm oder sonst, während ich weg war.
Ja, ja.
Also man hat einfach das Ding und so.
Ich habe das gesehen bei Spiegel TV, das ist der Remo-Clan, oder?
Und, ohne, dass du irgendetwas davon gewusst hast?
Ja, oder auch? Ich kam zurück und die Stühle waren unten nass, die Polstersessel, weil man hatte die wahrscheinlich im Rahmen der Party rausgestellt und dann fiel einer zugedröhnt in den Pool damit und irgendwie sowas. Und ich merkte, ich bin kein Typ für Ferienhausbesitz und habe es wirklich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt einfach verkauft. Weg, 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 weg. Ich war kurz davor, es zu verschenken, so hat es mich genervt.
Ekelt man sich da davor?
Es wäre heute das mit Sicherheit das Fünffache wert. Ja. Ja. Aber du musst ja dann natürlich auch nach Mallorca fliegen und triffst im Flieger auf viele tolle Menschen, zu denen ich aber jetzt nicht spontan eine Beziehung aufbauen kann und so. Also sage ich mir, und du kannst ja heute die tollsten Häuser mieten, die alle...
Die gehören dann dem Lanz zum Beispiel.
Nein, das weiß ich nicht, aber sie gehören hauptsächlich Ex-Frauen, die das als bei der Scheidung als Abfindung bekommen haben, aber es nicht unterhalten können und das Haus in der besten Jahreszeit vermieten müssen. Ja?
Verstehe.
Und da kannst du, also das ist heute unfassbar, was du mieten kannst. Wirklich, also wie Beckhams und Brangelina und so, die tollsten Häuser. Und es rechnet sich sogar. Selbst wenn die Häuser...
Für wen? Für den Mieter oder den Vermieter?
Für mich, weil ich ja, mich kostet ja der Unterhalt eines Ferienhauses fast so viel, wie wenn ich, sagen wir mal, 4 Wochen im Sommer eins miete.
Ach so, meinst du, ja.
Ja,
okay.
Ja. Also das ist, mir hat mal jemand, der sich viel mit Geld beschäftigt, gesagt, Immobilien nur, wenn du Spaß hast am Belege sortieren am Wochenende.
Ja. Sag, der Beginn deiner Karriere war ja auf der Bühne, du bist ja Kabarettist.
Ja.
Hast du eine Schauspielausbildung?
Ja, an der Schauspielschule in Stuttgart. 3 Jahre auch abgeschlossen und mein erstes Engagement war 3 Jahre an den städtischen Bühnen in Augsburg.
Wann ist der Wunsch, Kabarett zu machen, hochgekocht?
Das war ja immer schon. Ich habe ja in Augsburg, war zwar der meistbeschäftigte Schauspieler, aber nur mit Wurzen. Ja, nur mit Kleinstrollen und so weiter. War sehr frustriert, saß in der Kantine und habe über alles hergezogen, was oben auf der Probe stattfand. Den Intendanten parodiert, den Oberspielleiter parodiert, den unkündbaren Kollegen, der seit 38 Jahren am Haus war, parodiert und so weiter. Es wurde sehr gelacht und dann stellte ich fest, das funktioniert ja und das hat sich dann so ergeben. Ja, ich habe gar nicht gesagt, ich will jetzt Kabarettist werden. So, ich kriegte dann die Chance, ans Düsseldorfer Komödien zu gehen, was zu der Zeit neben der Münchner Lach- und Schießgesellschaft das renommierteste Kabarett in Deutschland war. Und das war... Als Kabarettist war das so, als ob du die Möglichkeit hast, zu Real Madrid zu gehen als Fußballer, ja, vom Sprung her.
Und das ohne Material oder hast du da schon ein Programm gehabt?
Nee, dann noch nicht. Ich habe dann angefangen, selber zu schreiben und so. Das wurde aber dann vom Komödienchef abgelehnt. Und dann habe ich ja gesagt, ich spiele am Wochenende in Essen zum ersten Mal. Du spielst dich so vor 20 Leuten. Ja? Kam aber hin, hat sich's angeguckt. Die Leute haben nur gelacht die ganze Zeit. Daraufhin hat er mir die Hälfte meines Programms abgekauft, das er vorher nach dem Durchlesen abgelehnt hat. Also am Komödien war ein Begriff für einen schwachen Text, ein dünnes Hündchen. Und er sagte zu mir, Kai Lorenz, der Mann der legendären Lore Lorenz aus Mährisch-Ostrau, wir bleiben im K&K-Bereich.
Ja. Ja.
Jung, ich bewundere deinen Mut, mit derart dünnen Hündchen auf die Bühne zu gehen. Ich sage, ja Kai, ich mach das, komm doch, guck dir's an. Und hatte mir die Hälfte abgekauft. Ja. Und das war dann für mich ein unglaublicher Schritt, weil plötzlich war ich Komödienautor.
Dann hast du relativ bald eine Fernsehsendung bekommen.
88, die erste Sendung, hieß Matz ab. Es war so eine Fernsehschnipselverwertung. Ja. Spielte ich mit 4 Prominenten, wurde halt so ein Ausschnitt gezeigt, keine Ahnung, aus einer Show, und dann wurde gestoppt, wie geht das weiter? Es war so eine Resteverwertungssache.
Okay. Also das, was Sie jetzt auf TikTok und Instagram und...
Ja, oder zwischendurch halt TV Total, Willkommen in Österreich, you name it, ne?
Ja.
Ja, also das, aber ich wollte natürlich einfach erfunden, Unterhaltung machen, und das war dann die, ich hätte alles moderiert, ja. Du darfst dann auch nicht zu wählerisch sein am Anfang. Das ganze deutsche Kabarett fiel natürlich über mich her, Verräter, wie kannst du diesen oberflächlichen Scheiß machen? Aber das war mir egal.
Die Schöneberger hat letztens gesagt, der Tipp ist, mach alles. Würdest du das unterschreiben? Also gerade am Anfang einer Karriere?
Oh, hundertprozentig, ja. Denn man wird auch nicht mehr allzu oft zweimal gefragt. Ja, und die Leute, die einen warnen, würden es gerne selber machen, ist meine Erfahrung.
Wirklich?
Also, naja, das ist
einfach Missgunst.
Aber wobei, ich meine, das war ja noch eine Zeit im vorigen Jahrhundert, wo es noch doch so eine strenge Unterscheidung zwischen E und U gab. Heute ist das ja alles wurscht, weil es macht ja jeder alles. Ja. Jeder sitzt in der Kochshow, jeder sitzt im Dschungel, das spielt ja alles gar, es ist ja eigentlich wurscht.
Und dann hast du Leute, die auf selektiv machen und sich dann aber irgendwo in Malaysia einen Donut in die Stirn spritzen lassen. Ne? Und
ja, also keine Ahnung, ich verfolge das gar nicht, weil es ist ja gar nicht mehr möglich, so eine lange Karriere, wie es ja auch so jemand wie Gottschalk oder so hatte, aufzubauen über 4 Jahrzehnte hin, ja, weil das ja alles viel schneller geht und weil man ja auch nicht mehr sagt, ich warte 7-mal im Jahr auf Wetten, dass.
Ja.
Ich warte auch nicht mehr auf diese Stars, die da auf der Couch sitzen, weil die sehe ich ja jeden Abend irgendwo anders sitzen. Das ist ja jeder überall.
Die haben ihre eigenen, vor allem ihre eigenen Plattformen.
Aber das ist natürlich die andere Zeit und da muss man damit umgehen. Aber ich bin ja durch. Das heißt, für mich ist das gar kein Thema.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe bei der Zeitung gearbeitet und da hieß es immer, holen wir uns diese erfolgreichen TikToker her. Ja? Und ich habe dann immer gesagt, Leute, die haben das 20-fache an Zugriffen. Ja. Was wir hier mit der ganzen Zeitung machen, was ist deren Incentive, dass die sich da hersetzen? Ne? Und ich meine, so wird es immer mehr.
Ja. Jetzt bist du auch als Schauspieler tätig.
Ja. Hör ich da so eine Betonung? So?
Nein, überhaupt nicht.
So imaginäre Anführungszeichen.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Mach mal ein Gesicht.
Nein, Nein, das ist jetzt natürlich blöd, das in einem Podcast zu sagen, aber am gestrigen Abend, du brauchst nur die Bühne zu betreten und frenetischer Applaus schlägt.
Ja, er ist nicht so stark wie der Applaus, den du kriegst.
Das ist ein Blödsinn.
Das habe ich schon sehr subtil registriert in meinem Applausometer.
Also ich als UNO, ich als Schweizer, ihr bekommt beide einen sehr, sehr großen Applaus.
Aber das ist Wien, muss man sagen. Das hat auch nichts mit einer Leistung oder sowas zu tun. Ich glaube, das ist einfach Wien. Ne? Das ist,
sie lieben dich.
Ja, kenne ich vom Fernsehen. Ja.
Nein, sie lieben dich wirklich.
Ich weiß es nicht. Also ich spiele auch hier wahnsinnig gerne und ich fühle auch wirklich mich privilegiert, da an der Volksoper engagiert zu werden, aber so ein Auftrittsapplaus oder das Publikum hier, wenn das Publikum hier Spaß an der Vorstellung hat, dann lassen die das auch spüren. Ja? Es gab gestern in der Vorstellung ja im Reißenden Rössel sehr viel Szenenapplaus in allen möglichen Situationen und du hast einen riesen Auftrittsapplaus als Kaiser und das gefällt mir sowieso, dass in der momentan ja, wie soll man sagen, Umbruchsituation, die politisch vielleicht in Österreich beginnt, der Kaiser als Rettungsanker empfunden wird vom Publikum. Wenn du kommst, höre ich fast so ein Schluchzen, weißt du?
Ich bin der Vater, den alle gerne hätten. Der Landesvater.
Ja, nach der alten Zeit und so, keine Ahnung. Aber
sag mal, wie ist das, wenn du aus Wien dann zurück nach Deutschland musst?
Ja.
Ich muss es so
formulieren. Ja, selbstverständlich.
Du musst zurück nach Deutschland. Ja. Das, was mich, ich liebe Köln, aber was mich fertig machen würde, wenn ich, so wie du, einen Wiener Kaffee getrunken hat und dann muss er nach Deutschland zurück und da gibt es einen Kaffee.
Ja, aber das ist ja, der Kaffee bei uns macht ja auch der Italiener.
Habt ihr jetzt schon eine Versorgung, eine Grundversorgung?
Und da ist Köln. Köln bezeichnet sich ja selbst als nördlichste Stadt Italiens.
Die Selbsteinschätzung. Und zu Recht.
Ja, die Selbsteinschätzung. Gut, es ist eine Römergründung, 2000 Jahre
wie
alt.
Die Parallelen zu Wien sind ja unglaublich. Der Dom in der Mitte, wie es gehört.
Ja.
Ein Ring, es gibt einen Gürtel, es gibt sogar eine Südstadt.
Es sind ja noch wirklich Mauerreste und so weiter vorhanden, die auch geschützt werden im Rahmen von Museen und so weiter. Also Köln hat durchaus hat wirklich Römer Wurzeln. Ja. Und Kaffee, ob du jetzt einen Kaffee oder ich sage jetzt hier auch dann natürlich schon einen verlängerten bitte. Ja. Und der heißt aber in Deutschland Americano mittlerweile.
Als ich in Köln gearbeitet habe, hat man mir in der Firma verboten, dass ich den Kaffee zubereite in der Früh.
Warum?
Zu stark? Er war zu stark. Ja. Er war zu stark. Ja. Wir kriegen alle einen Herzinfarkt. Robert, ja, lass das. Robert.
Ja. Aber ich finde toll, dass du in der Firma von Ulla Kock am Brink,
ja,
langjährige Kollegin,
ja,
ja, auch ein berühmtes Rudi Carrell-Zitat, Ulla Kock am Brink startete dann so eine Art Late-Night-Show um 18 Uhr. Da hat der Sender seit eins probiert. Aha, und ich sagte zu Rudi Carrell, Rudi, was hältst du von der Show von Ulla Kock am Brink? Und Carrell sagte, Ulla, 6 Wochen. Und er hatte recht, wie immer. Ja, also das ist so, aber es ist eine sehr nette Kollegin und hat sich dann ja auch dieses Standbein aufgebaut mit der Firma, mit der du gearbeitet hast, ja, also Casting und Gags geschrieben und
ja, und wir haben sogar an die Harald Schmidt Show, Crazy Acts haben wir die genannt, da hattest du eine Zeit lang in deiner Sendung so Auftritte von Menschen mit ungewöhnlichen Talenten.
Ja.
Jemand, der sich durch einen nicht bespannten Tennisschläger, ja, zwängen konnte oder, ja, mit dem Auge Milch trinken, ja, konnte. Also absurde Dinge.
Ja.
Und diese unter Anführungszeichen Talente hat die Firma,
genau,
für die ich gearbeitet habe, zur Verfügung gestellt. Und ein Teil unseres Vertrags war, dass wir auch die Anmoderation zu liefern gehabt haben. Und jetzt habe ich einen Kollegen gehabt, der das nicht so toll konnte, diese Moderationen zu schreiben. Und er hat mich hin und wieder gebeten, hilf mir, schreib du das. Und ich habe das versucht, so humoristisch wie möglich zu formulieren. Und ich bin dann circa 20 Zentimeter gewachsen, wenn du die eine oder andere Formulierung von mir übernommen hast in deiner Moderation. Ich habe gesagt, Harald Schmidt hat gesagt, was ich geschrieben habe. Ich habe es geschrieben. Ich war so stolz. Ich war wirklich stolz.
Ja, und twittern hast du es nicht können damals.
Ja, niemand.
Wie will man das?
Ja, es hat mir auch niemand geglaubt. Ne? Ich bin nach Wien.
Ja, sicher.
Ja, genau.
Ja, da haben wir viele von außerhalb damals noch per Fax geschickt, das Material, ne?
Ja.
Und es wurde dann von uns eingedampft und vorausgewählt. Und also aus den 50 Witzen, die in die Endrunde kamen, habe ich dann um 16 Uhr immer entschieden, welche 8 bis 12 mache ich.
Was? Ein Traum. Ein, ja, Traum. Also ich hab dieses Privileg habe ich nur einmal gehabt. Als wir wöchentlich waren bei Wir sind Kaiser, da war ein Autorenteam, da waren 6 Leute, die haben zugeliefert und dann zu sagen, das machen wir so und das machen wir so. Es ist ein Traum, auf die Genialität anderer Leute zurückgreifen zu dürfen und zu können.
Und man es geht sehr schnell mit der Auswahl, weil man genau weiß, funktioniert nicht und so. Ja. Also das ist eine Erfahrungssache. Und derjenige Autor, der die vorausgewählt hat, der wusste auch schon, was in etwa durchkommen wird.
Du hast einen Sidekick gehabt namens Andra.
Ja.
Was ist aus dem geworden? Hast du mit dem noch Kontakt?
Nein, der hat sich gut erfunden als Wanderpapst. Also er macht so Veranstaltungen zum Thema Wandern. Wandert auch mit Leuten und also macht eigentlich, hält so Vorträge und ist, glaube ich, wirklich der amtliche deutsche Wanderpapst.
Ich finde es großartig, welche Berufe es gibt.
Ja, auf Ausstellungen, eröffnet so... Premium-Wanderwege.
Was machst du beruflich? Ich gehe durch die Gegend.
Ja. Ja. Und Wandern ist ja ein wahnsinniger Trend in Deutschland, in Österreich sicher auch.
Blut, ja.
Hat ja auch mit der Boomer.
Gut, bei uns Generation. Demnächst mit Fackeln und mit Fahnen wird gewandert.
Hast du ja, auch das muss irgendwie organisiert werden. Auch das muss organisiert werden. Wenn das Ergebnis von freien, gleichen und geheimen Wahlen ist, muss das halt auch organisiert werden.
Das muss die Demokratie aushalten.
Ja. Also das ist, wir haben jetzt 23. Februar bei uns und
toi.
Ja, also ich bin einer der wenigen, die einfach sagen, wie wurde gewählt, danke,
passt,
weitermachen. Ja, was soll ich machen, mich aufregen oder Verzweiflung oder Abgründe.
Viele Leute, die fürchten sich zum Beispiel.
Ja, gut, aber zu Recht, aber nicht vor der Wahl, sondern generell.
Ja.
Ja, das ist immer gut, sich zu fürchten. Aber man muss sich ja nur mal Rückblicke von vor 20, 30 Jahren angucken, was da ein großes Thema war. Und wie oft der Weltuntergang schon vorausgesagt wurde und so. Ja, also, um mal mich total bei der großen Mehrheit wirklich beliebt zu machen, wenn es heißt, wir werden bald keine Gletscher mehr haben, sage ich, dann müssen wir uns auf ein Leben ohne Gletscher vorbereiten.
Okay.
Aber ich möchte niemanden bevormunden, der sagt, ich will die Gletscher retten. Ja, nur ich weiß nicht, wie es geht und bin bereit, mich auf eine gletscherlose, auf ein gletscherloses Österreich auch einzustellen.
Wie soll das gehen? Ein gletscherloses Österreich.
Aber ich hoffe jetzt, dass man jetzt mir nicht das aus dem Zusammenhang reißt und mir eine Gletscherfeindlichkeit unterstellt. Ja.
Nein, würde ich nie.
Der Gletscher-Nazi oder sowas.
Ja, aber man kann dann schon eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, er fährt nicht Ski,
ja.
Gletscher sind ihm egal.
Weißt du, es entsteht halt ein Bild.
Es entsteht bei den Österreichern ein Bild, weißt du.
Zusammengesetzt.
Man sieht dich jetzt nicht in Skischuhen. Und
ja. Ich kann dir das genau sagen. Ich fuhr dann meine Familie mit dem Verbrennerbus zur Talstation Kronplatz, wo bereits 40.000 Schwaben um 6 Uhr morgens halbnackt auf dem Parkplatz standen, weil man fuhr um 3 Uhr in Bumsdorf am Neckar los, zog sich am hinten Auto um, stand also in einem Slip, für den es 40 für 3 Euro im Pack gibt und zog sich die Skistiefel und so weiter alles an, weil man hatte die Tageskarte. Und wollte eine Minute vor Liftöffnung bereits dastehen, bis 2 Minuten danach und bretterte dann wieder nach Bumsdorf am Neckar zurück. Ja. So. Und dann sah ich diese Menschen mit Helmen und Anzügen und den schweren Stiefeln zur Kronplatzstation gehen und sah, es ist wunderbar, aber es ist nicht meine Welt. Ich will das nicht sehen, bringt mich nach St. Vigil, denn dort weiß ich schon, was ich im Café bestelle.
Ja.
Ja, und dann gehe ich in die Pizzeria anschließend. Und teilweise habe ich auch hinten am Ende des Tales so einen Vesperteller gegessen, eine Jause, wo es dann hochgeht auf, heißt es Farnes?
Farnes und Sennes, ja,
sehr wunderschön. Schön. Traumhaft.
Ja.
Traumhaft.
Da musst du mal im Frühling hin oder im Frühsommer, wenn dann der meandern so kleine Bächlein.
Ja, es ist fantastisch.
Einer der schönsten Orte, die ich jemals gesehen habe. Jetzt kann man mir natürlich nachsagen, ich bin parteiisch.
Nein, kleiner Nachteil dieser Feldweg, auf dem du fährst, wenn du bei Bruneck von der Autobahn runtergehst. Du kommst vom Brenner.
Ja.
Ich weiß, ihr nennt es Bundesstraße, aber es ist einspurig und du brauchst von Bruneck. das ist nicht Bruneck, das ist Bruneck ist dann der Zielort. Wie ich weiß gar nicht, wie die Station heißt. Bozen? Nein, ist das weit vorher?
Nein.
Ist ein Bischofssitz.
Es ist Brixen.
Brixen, so, du fährst in Brixen runter und du brauchst, ich habe von Brixen bis Bruneck so lange gebraucht wie von Köln bis zum Brenner.
Ja,
es
staut sich.
Bei jedem Linksabbieger stehst du eine halbe Stunde.
Ja, dann musst du oben fahren, über die alte Pustertaler Sonnenstraße.
Ja.
Da kommst du dann hinten raus bei Pfalzen.
Wenn nicht vor dir ein Landwirt, den ich sehr schätze, gerade einbiegt.
Ja.
Und du fährst dann mit 20 dem Landwirt hinterher.
Ich sehe, wir müssen mal gemeinsam nach St. Vigil.
Und ich muss ja auch noch mit denen rechnen, die sich in diesem Trachtengroßhandel auf halbem Weg zwischen Brixen und Bruneck
einkleiden. Ja, da gibt es jetzt eine Umfahrung. Da gibt es jetzt eine Umfahrung, die ist neu.
Ja. Und dort biegt man zögerlich vom Trachtenparkplatz ein. Im neuen Janker ist man aber, statt dass man zügig reinfährt, bleibt man auf halbem Weg stehen. Ja.
Wenn der Janker einen so einengt und man wahrscheinlich, wenn man kein Automatikauto hat, nicht mehr schalten kann.
Du, was mich aber überrascht hat, muss ich sagen, ich will nicht sagen Hass, aber diese negative Haltung gegenüber der Regierung in Rom. Also ich habe da teilweise so Tischdecken gekauft, so bestückte, das machen ja die wild eingeboren, die Südtiroler machen das ja sehr, sehr schön. Und dann, ich kann jetzt den Dialekt nicht, aber in strenger Mundart sagte man, also wir dürfen schaffen, wie die Verrückten und die faulen Hunde in Rom kassieren ab. Ist das ein Thema bei euch?
Das hast du auf einer Tischdecke?
Du bringst mich aber auf eine Idee.
Hast du das mitgenommen?
Du bringst mich aber auf eine Idee. Ja, dass man da steckt.
Ja, vielleicht ist, einen Online-Shop
eröffnen. Ja, das war so ein Gesprächsthema halt, ja. So Politik, also Landespolitik. Ich war ganz verunsichert, also, weil ich
Schwein
mir
in Rom.
Ich musste mir ja immer wieder klar machen, dass das ja eigentlich Italiener sind.
Ja, klar.
Vom Pass.
Nein, das dürften keine klugen Menschen gewesen sein, die das gesagt haben, denn 80% der Steuerleistung, die sie an Rom abzuführen, kommen wieder zurück.
Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Das mag ich ja am Populismus, dass sozusagen Fakten
keine.
Ja, definitiv.
Also das ist ein unfassbarer Schwachsinn.
Ich habe Ihnen aber recht gegeben. Natürlich. Weil,
man gibt Ihnen immer recht. Taxifahrer grundsätzlich immer noch.
Das ist auch, ich würde auch zum Beispiel nie bei einem Taxifahrer, der losledert, aussteigen, was Kollegen machen. Fahren Sie bitte ran, kein Meter mehr mit Ihnen.
Nein, so, weil er jetzt seine falsche Meinung wiedergegeben hat, oder?
Ne, weil er überhaupt, die Meinung ist ja relativ schnell klar.
Ja.
Beginnt mit dem Satz, ich bin selber Ausländer, aber das geht nicht. Ja, so. Ja. Und ich höre ja aber gerne, was die Basis denkt, zu der ich ja auch gehöre, weil mich wundern dann auch keine Wahlergebnisse oder
Comedy Gold. So. Entschuldige, ja.
Bitte?
Also, es ist meistens Comedy Gold.
Also ich finde auch. Ich muss ja hören.
Brauchst du nur was zuhören und mitschreiben und hast gleich dein Stand-up für den Abend.
Ich bin ein großer Fan bei uns im Bund in Grundgesetz Artikel 5 Meinungsfreiheit.
Ja.
Und wenn der Taxifahrer oder es sind nicht nur Taxifahrer, auch der Schaffner oder Kassierer im Supermarkt, ich nutze jede Gelegenheit, irgendwas zu hören, solange ich es noch höre, was ich vielleicht am Abend verwenden kann.
Hast du das Gefühl, dass da irgendwas gefährdet ist in Richtung Meinungsfreiheit oder so?
Nein, man muss natürlich schon wissen, wie man formuliert.
Ja.
Und jeden, den es erwischt, der hat das halt nicht schlau genug formuliert. Also bei uns ist so ein Trend, vor allem von grünen Frauen. Also meine Angst ist ein bisschen, dass der Populismusstandort Deutschland auch den Anschluss international verliert. Wir haben keinen, der es wirklich gut kann. Ja? Ich weiß nicht, euer Herr Kickl, ist denn euer
Ich
Herr,
sage jetzt nicht, es wird wieder Zeit, dass ein Österreicher nach Deutschland
Nein, aber ist denn euer Herr Kickl, sagen wir mal, beherrscht er den Marktplatz?
Nein, das Überraschende ist, dass
ist er ein guter Redner?
Nur 2% der Wähler der FPÖ haben die FPÖ wegen ihm gewählt.
Ach so.
Das heißt, die protestieren eigentlich gegen ihr eigenes Leben.
Also ich war gerade in Wien zufällig, als die Wahl in der Steiermark war.
Ja.
Und alle, die da gefragt wurden über das Wahlergebnis, das Hauptargument war, ich habe Angst, dass das Krankenhaus in meiner Nähe geschossen wird. Also ganz praktisch.
Unfassbar. Ich war ein paar Tage vor der Wahl in der Steiermark unterwegs, beruflich, und habe also fast ausschließlich FPÖ-Wahlplakate gesehen. Und was mich fasziniert hat, die Kernaussage der 80%, die dieser Plakate war, Steiermark bleibt Autoland. FPÖ. Aus.
Ja.
Das war die Kernbotschaft.
Ja, aber das ist ja schon mal etwas, was die Wählerschaft sofort checkt und auch unterschreiben würde. Also Baden-Württemberg war ja auch mal Autoland. Mittlerweile hat Tesla und BYD, der chinesische Hersteller, in den teuersten Lagen von Stuttgart, der Mercedes-Benz-Metropole, riesige Verkaufspaläste. Ja, und die deutsche Autoindustrie tut sich momentan ein bisschen schwer. Also ohne Autoindustrie ist Deutschland massiv in Problemen.
Und die Steiermark als Appendix der deutschen Autoindustrie.
Ja, und keine Ahnung, was ist. Also ich finde, Krankenhäuser, Autos, was ja überhaupt nichts bringt, ist so ironische Werbung oder mit tollen Sprüchen oder mit was Englischem drin, sondern einfach klare raus, Geld, Bussi. Irgendwie so, und für Steiermark bleibt Autoland, finde ich einen guten Slogan. Also er funktioniert ja auch für die FPÖ. Ich sehe ja dann auch so irgendwie Respekt oder mehr für dich oder dann die FDP bei uns. Jammern ist kein Wirtschaftsprogramm oder so. Es ist erwiesen, das absolut wichtigste Thema ist das Geld der Wähler. Einkommen, Schulden, Ausbildung für die Kinder, im Krankheitsfall versichert sein und so weiter. Und erst weit, weit, weit hinten kommt zum Beispiel Klimaschutz. Bei uns auf Platz 6. Ich lese sowas sehr, sehr gerne, die Umfragen, weil man sich klar machen muss, dieser abgenudelte Satz damals von Clinton, it's the economy. Stupid.
Ja.
Das wird auch bei uns Wahlentscheidend sein.
Aber das ist zum Beispiel beim Biden jetzt hat es überhaupt nicht gezogen, denn niemals ist es Amerika besser gegangen. Die Arbeitslosenzahlen sind nach unten, die Wirtschaftsdaten alle ins Positive.
Ja, aber das sage ich ja, das liegt halt daran, dass Trump wirklich ein absolut professioneller Entertainer ist. Er spricht ja 2 Stunden, kommt vom Hundertste ins Tausende, schweift ab, dann geht er wieder auf diese Teleprompter und er schafft es. Ich meine, man muss sich ja mal überlegen, er sagt, ich könnte jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und würde trotzdem gewählt. Ein deutscher Politiker, der das sagt,
ist weg.
Ich weiß gar nicht, wo der sich verstecken muss.
Der ist weg,
das sofort. Ist, ja, das geht einfach nicht. Und das ist die Trump-Wähler, das ist eben dieses Phänomen, was man nicht erklären kann und was er alles übersteht. Und sein Rechtsanwalt Rudy Giuliani, 100 Millionen muss er Strafe zahlen. Ja. Das Haarfärbemittel läuft ihm übers Gesicht. Und dann
mittlerweile ist er ergraut.
Nein. Sein Hirn hat sich angekotzt.
Ja. Also, ich sehe das mit für mich ist immer interessant, wer kriegt einen Marktplatz? Wer kriegt eine Halle?
Ja.
Und zwar nicht nur zum Kochen, sondern auch wieder mit seines falsche Töne ruhig, eine falsche Innerlichkeit und so. Wer kann Populismus? Und, da sehe ich in Deutschland niemand.
Es gibt auch keinen Roger Stone von Deutschland irgendwie, oder? Ich meine, wir haben den Stefan Petzner gehabt, der bei Jörg Haider und so ganz gut die Fäden gezogen hat.
Ja.
Wer ist der deutsche Roger Stone?
Wüsste ich nicht, weil ja schon gar nicht mal dieser Typus immer mit der runden dunklen Brille und so einem Hut.
Ja,
und
gut,
so. Deutschland ist in der Hinsicht ja auch kein Entertainment-Land. Ja, also Trump hat ja wahnsinnig erfolgreich dieses... The Apprentice moderiert. Und das gibt es ja in Deutschland nicht. Das ist so ein Habeck und so erreicht nur die eigene Klientel. Das ist das, da kommt keine Stimme von außerhalb dazu. Das ist nur die eigene Klientel.
Ja.
Und bei der AfD ist es so, eine negative Meldung über die AfD bedeutet wieder 1% mehr in den Umfragen.
Jetzt,
alles schwer erklärbar, aber es ist so.
Ich langweile mich zu Tode, weil wir schon wieder über Politik reden.
Okay. Es ist ja nicht Politik, es hat ja schon was mit unserer Situation zu tun.
Ja, absolut, absolut. Aber wir sind ja hier, um über dich zu sprechen.
Ja. Eine Sache noch ganz kurz zu dem Thema. Würdest du unter irgendwelchen Umständen in die Politik gehen?
Nein. Schon oft gefragt worden, immer selbe Antwort, mich stören die Wähler.
Ja.
Ich kann mir keinen Wahlkampf vorstellen oder irgendwo den Kindergarten oder mit Rentnern Kaffee trinken oder so.
Wir haben auch 3 politische Parteien haben mich kontaktiert. 3.
Ja.
Ob ich denn nicht mir vorstellen könnte.
Und?
Die identitäre Bewegung?
Ich würde mir lieber einen Finger abkauen. Nicht abschneiden.
Ja.
Das ginge zu schnell.
Ja.
Ich würde mir lieber einen Finger abkauen, als dass ich in die Politik
Aber damit ginge. Könntest du vielleicht mit der Aktion Vertreter Österreichs bei der nächsten Biennale werden. Im österreichischen Pavillon. Paul Frader kaut sich einen Finger ab.
Ja.
Der Artist ist present, weißt du?
Ja.
Du kaufst dir einfach und die Zuschauer zahlen 50 Euro.
Und sehen wir dabei zu, wie
und
ich mir
du den Finger ab. Das hätte was.
Abnage. Nein.
Ja. Nein, Politik ist, ich finde ja toll, dass wir eine repräsentative Demokratie haben und bin froh für jede, die es machen.
Ja.
Ich stelle es mir wahnsinnig anstrengend vor und für mich wäre es nichts.
Ist jetzt auch nicht so, als würden die so gut verdienen oder so, dass das irgendwie... ausgleichen wird, ne?
Nee. Du, ich glaube, dass die Umwegrentabilität eine
Ach so, du meinst mit,
relativ
ja.
Gute ist.
Glaube ich gar nicht mal so sehr.
Du,
also,
ich habe...
wenn ich einen Betrieb habe und ich reguliere ihn selber quasi.
In Deutschland, glaube ich, wirklich nicht viel möglich, weil selbst die sich zum Beispiel jetzt die Taschen voll gemacht haben während Corona mit Maskendeals und so weiter...
Davon rede ich gar nicht. Ich rede nicht einmal von Korruption.
Ja.
Ich rede einfach von, man ist dann in einem Komitee für die Umwelt oder Müllentsorgungsgesellschaften des Landes XY. Und dann gibt es halt Sitzungsgelder und dann eine Aufwandsentschädigung.
Ja.
Und,
aber das sind ja alles Peanuts. Naja, also der Maßstab heißt Jeff Bezos, Elon Musk.
Achso, das meinst du, ja.
Also ich staune, wer sich alles für 5.000 Euro ruiniert. Das habe ich nie begriffen. Das ist,
was ich auch schon
millionenfach erzählt habe. Der frühere ARD-Programmdirektor hat zu mir gesagt, selbstverständlich erwarte ich von Ihnen, dass Sie korrupt sind, aber bitte niemals unter 10 Millionen.
Ja.
Ja? Und diese
wie billig man nicht kaufen kann.
Die Nummer würde heute sagen 100 Millionen. Weil auch 100 Millionen, in letzter Konsequenz das Leben nicht wirklich verändern. Nein, das ist ja so.
Harald Schmidt. Okay.
Nein. Das lässt Rückschlüsse nein, auf deine nein, eigene das ist ja, finanzielle
Situation zu. Wenn du arbeiten gehst und hast 2005 netto im Monat, dann merkst du jede teure Fahrkarte und so weiter. Ja. Aber wenn du, ob du 3 Millionen hast oder 100 Millionen, dann fängst du ja an, dich in so eine Welt zu begeben, die du letzten Endes gar nicht finanziert kriegst. Weil entweder ich habe eine Yacht mit 40 Leuten Besatzung, die nonstop wartet, plus zwei Hubschraubern und eine Boeing, ja, oder ich fliege nach wie vor bei Ryanair im Stehen. Aber dazwischen, dieser Zwischenbereich, so ein kleines Fliegerchen, oder dann geht's los, eben wie ich sage, mit Ferienhauskauf und so weiter. Und das muss man wirklich alles können. Also ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel Gunter Sachs, wenn er in Saint-Tropez war und ein bestimmtes Essen haben wollte, dann hat er den Koch aus London einfliegen lassen. Das muss ich aber gelernt haben, weil das... In so eine Welt muss ich reingeboren sein. Der klassische Fall ist der Lottogewinner, der alles verprasst und sich als erstes ein Ferrari kauft und Lucci Fucci Gucci Klamotten und so weiter und dann nicht weiß, was er damit machen soll.
Ja.
Und die paar wirklich Reichen, die ich kennengelernt habe, die arbeiten eigentlich rund um die Uhr, weil sie permanent damit beschäftigt sind. Ich muss ja diese 100 Millionen wieder wo anlegen.
Ja.
In welches neue, entdecke ich das neue BioNTech? Dann diese Sucht, ich muss das neue Google mit dabei sein. Jeder kennt die Geschichte von dem, der auf einer Terrasse innerhalb von 15 Minuten 100.000 Dollar Scheck unterschrieben hat und dann mit 5 fantastischen Jahren ein paar Jahre später verkauft. Also das, deswegen lache ich mich kaputt, wenn bei uns die Parteien sagen, wir müssen an die Reichen ran. Zum einen kennen sie gar keine und der Reiche selber sagt, kommen Sie bitte rein, hier sind meine Anwälte, hier ist mein Steuerberater, hier sind die Unterlagen. Wie Sie sehen, habe ich nichts. Und zwar ganz legal. Weil mein Anwalt kostet 1.000 Euro die Stunde, der hat 5 Abschlüsse in den Elite-Universitäten in den USA, der arbeitet streng nach dem Gesetz, und zwar, wo sind die Lücken im Gesetz, mit denen er das Gesetz aushebelt.
Wo wir auch wieder bei Donald Trump sind, die Lücken werden nicht geschlossen, weil
ja,
deine
das,
Freunde
der, bei dem ist ja nochmal ein anderer auch, Fall, ne? Der hat ja wirklich, der um Haaresbreite und so weiter, schrammt der ja immer am Knast vorbei, aber diese, die sagt, wir müssen jetzt die Reichensteuer und so weiter. Stimmt es, dass es in Österreich keine Erbschaftssteuer gibt?
Vollkommen richtig.
Ja. Und da geht es aber auch so, sind auch so junge Damen unterwegs, die darunter leiden und jetzt alles verschenken wollen und so. Eine, ich habe vergessen,
du,
wie sie heißt.
Du meinst die Marlene Engelhorn.
Ja, genau, ja. Genau. Ich würde sagen, verschenk's doch einfach, aber erzähl's nicht dauernd, weil man kennt jetzt die Geschichte. Und man hat auch geweint über so viel Güte. Aber da lobe ich mir wieder Mackenzie Bezos, die Ex von Jeff, die 34 Milliarden Abfindung gekriegt hat, ja, und gesagt hat, es wird gespendet, bis der Tresor leer ist. Und aber ein riesen Team natürlich beschäftigen musste, was guckt, dass die Spenden sinnvoll angelegt werden. Auch kein einfaches Thema. Wo spende ich? Ja, also was bringt ein Euro, den ich spende, wirklich an sinnvoller Tätigkeit? Ist ein Euro, den ich zum Beispiel jetzt, was weiß ich, für so, wo in Afrika eine Bewässerung geschaffen wird oder die Leute so angelernt, dass sie sich selber versorgen können, sinnvoller, als wenn ich es hier einem, der gefeuert bei der Volksoper mit ein paar Becher draußen auf und ab geht, reinschmeiße.
Ja gut, das ist direkt.
Also tolles Thema, und ich finde das Thema Finanzen, Schulden, es wird dauernd gesagt, wir subventionieren das, wir finanzieren das, aber keiner sagt, woher es kommt. Das entscheidende Thema. Auch unsere liebe Kunst lebt ja davon, dass das Geld erwirtschaftet wird. In Deutschland würde ohne Subvention eine Theaterkarte 250 Euro kosten.
Richtig.
Ja. Und dafür hörst du sehr oft Hamlet, und der Hauptsteller hat Bergstiefel an, sonst nichts, und den Kopf in Heilerde. Ist auf dem freien Markt auch eher schlecht auszuverkaufen.
Ja. du reist sehr gerne, hast du vorhin gesagt.
Ja.
Jetzt verbindest du Berufliches offenbar mit einem Hobby. Du spielst noch immer eine Rolle am Traumschiff.
Mhm.
Wohin geht die nächste Reise?
Für mich von Singapur nach Mauritius.
No? Ja.
Und das bezahlt?
Du wirst pro Drehtag bezahlt. Und
du kriegst auch noch Geld dafür? Dass du
ja, und die Reise ist natürlich umsonst, ist klar, ja.
Du hast den Lotto-Sechser gemacht.
Ja, Robert, kannst du da irgendwie...
Nein, du hättest ja sehen müssen, was feuilletonistisch über mich reingebrochen ist, als ich gehe zum Traumschiff.
Schon ja, aber das war dir ja immer egal.
Ja, aber das musst du ja auch können. Weil viele anderen zögern. Ja. Es ist ja auch erstaunlich, welche Kategorie von Schauspielern mittlerweile auf dem Traumschiff dreht. Abteilung der Markt macht's möglich. Und zu früheren Zeiten war ja wirklich die erste Liga der deutschen Film- und Fernsehschauspieler bei Rademann an Bord. Als die Reisen noch eine Attraktion waren. Heutzutage ist es ja, wir drehen in der Südsee, wir drehen in Philippinen.
Gut, aber das machen die Influencer auch, ne? Kann ich entlang scrollen.
Ja, du kannst jeder. Ja. Es kostet ja in dem Sinn kein Geld mehr. Ja. Also man muss ja nur mal nach Bali gehen, um zu sehen, was dort los ist. Ja?
Also ich meine, früher haben die Leute jetzt auch, glaube ich, zu einem viel größeren Prozentteil Deutschland noch nie verlassen.
Nee, und das, also die Reisen auf, halt so, auf, ne? Dem Schiff selber sind ja 800 reguläre Passagiere, die Weltreisen sind ausgebucht. Ja. Dabei steht noch gar nicht klar, welche Route das Schiff fährt. Und diese Leute haben schon alles gesehen. Und zwar so Boomer-Sachen mit dem Fahrrad durch Patagonien. Und Erlebniswochenende am Machu Picchu, was weiß ich nicht alles.
Wenn du drehfrei hast, gibt es dann Lesungen im großen Festsaal?
Ja, da gehe ich aber nicht hin. Also das ist.
Nein, von Harald Schmidt meine ich.
Achso, nein. Das wäre ja. Das
so
wär
jetzt
ja,
unter, nein, mit Autogrammstunde für die Autobiografie.
Ja, Autogrammstunde machen wir für die Schauspieler machen eine Autogrammstunde für die Normalpassagiere. Ja. Das ist ja unser Publikum.
Ja. Lernt man sich da kennen eigentlich?
Zum Teil. Was ich
an
schon
der Bar irgendwie?
Was ich festgestellt habe, dass man völlig daneben liegt in der Einschätzung von Leuten. Also man dachte, das sind ja zwei Langweiler. Und dann haben die eine unfassbare Biografie, auch an Wegstecken von Schicksalsschlägen.
Ja.
Ja? Also da habe ich schon festgestellt, immer noch mal ein zweites Mal, ich lebe von Vorurteilen in dem, was ich mache und im Schnellen. Abrichten, ja. Aber für so eine Situation war ich schon oft und oft erstaunt, was Leute für Biografien haben.
Sag mal, ein Kabarettprogramm ist für dich nicht mehr vorstellbar.
Doch, mache ich ja. In Stuttgart.
Wirklich?
Ja. Und,
erzähl.
Ja, das ist ein feststehendes Programm mit Blöcken oder Modulen, die ich immer bringe. Manchmal lasse ich es auch weg oder ich vergesse es oder so. Es ist nicht geschrieben, sondern ich habe die Stichworte. Und die ersten 20, 25 Minuten sind immer dann tagesaktuell.
Ich spiele auch demnächst irgendwann nochmal in Stuttgart. Vielleicht.
Ja, macht's euch was aus?
Ja, machen wir uns was aus.
Ja, das hast du mir doch gesagt. Du bist im Theaterhaus, glaube ich, ne? Oder? Ja. Du bist im Renitenztheater.
Renitenztheater bin ich.
Mit einem italienischen Restaurant vorne dran. Wird dir gefallen.
Harald weiß mehr Bescheid.
Naja, also ich bin in Stuttgart eher auf die Schauspielschule gegangen und habe in 200 Meter weg von diesem Theater im Studentenwohnheim gewohnt.
Du wohnst aber nicht mehr in Schwaben. Du wohnst jetzt.
Nein, ich wohne in Köln.
In Köln.
Und natürlich in meinem Ferienhaus in Kapstadt.
Ja, ach so. Kapstadt?
Und, aber, wenn
und
ich
was ich gehört habe, in Kalifornien.
Bist du von
Ich hatte nicht. Das ist, mein Englisch ist zu schlecht, um dort durchzukommen. Aber Kapstadt geht, weil in der Ecke, wo ich da das Ferienhaus habe, spricht man Deutsch. Und ich bin natürlich hauptsächlich wegen Golfen da.
Ja.
Das ist, wenn ich nicht noch.
Du sprichst ja auch Afrikaans.
Schlecht, ja. was ich teilweise.
Wie geht's dir mit den Schnalzlauten?
Ja, wo ich gerne dann auch war, das war natürlich Namibia.
Ja.
Wo ja noch die Straßen teilweise deutsche Namen haben. Und auch der Kellner heißt noch Hermann, weil es war in einer finsteren Zeit, möchte ich nicht vergessen, das zu erwähnen, deutsche Kolonie. Mhm. Hieß Deutsch Südwest, ganz finsteres Kapitel aus deutscher Sicht. Ja. Und da ist in Afrika einiges, also Afrika ist im Grunde ein Kontinent, der ja doch wahrscheinlich, wenn die richtig mal das Potenzial, was sie haben an schlauen Köpfe und so weiter ausschöpfen können, dann denke ich, ist da noch einiges positiv zu erwarten. Mhm.
Zum Glück war Österreich immer zu faul, um eine Kolonie irgendwo zu gründen.
Ja.
Aber ihr hattet ja mit Maria Theresia,
eben.
Ihr hattet ja alles. So, das auch. Ging ja unter Ehemann aus Luxemburg und so, also das war ja alles da und
hat ihr alles gehabt.
Ja, ihr brauchtet das eigentlich.
Andere haben nicht einmal das.
Ja, das war ja doch, da profitiert man ja heute. Das denke ich mir immer, wenn ich dieses Maria Theresia-Denkmal sehe, wer sich da alles danach gedrängt hat, um noch mit aufs Denkmal zu kommen, ne? Von den Mitarbeitern. der Arzt und wer das alles war. Ja, also scheiße, du bist, hast nicht aufs Denkmal von Maria Theresia geschafft. Ja. Hast du schon gesehen, die stecken das Denkmal auf, du bist nicht drauf.
Wie, du bist nicht drauf.
Oder? Ja.
Aber so von Österreichern her, also um es jetzt nochmal kurz regional zu halten, ich meine, du hast in deiner Show, weiß ich nicht, große Österreicher Helmut Berger gehabt, Falco, der irgendwie erzählt hat, es schneit anders, nicht?
Ja.
Wird dir heute irgendwer einfallen? Solche Kaliber, die wir Österreicher haben, die jetzt bis nach Deutschland und
da war zum Beispiel David Alaba.
Ja. Stimmt.
Wahnsinnig populär in Deutschland. Ja. Sehr guter Typ. Jetzt auf Anhieb, da müsste man ein bisschen bei Helmut Berger und so, die kamen, und Falco, das waren natürlich ja Weltstars.
Ja.
Ja. Und das ist...
Wie hast du den Helmut erlebt? Ich hatte das große Glück, zwei Filme mit ihm zu machen.
Berger?
Ja.
Ja, der erste Auftritt war sensationell. Beim zweiten war er dann schon ein bisschen angezählt.
Der war
dann
schon weg.
Ja. Aber der erste Auftritt war schon... Also würde ich sagen, einer der fünf besten Gäste in den 20 Jahren. Er kam von der Geburtstagsfeier von Ron Wood aus Berlin.
Ja.
Hast du das auch gehabt? Es hat in den 15 Jahren, die ich diese Sendung gemacht habe, hat es Momente gegeben, wo ich mir gedacht habe, du privilegierter Vollidiot und du kriegst auch noch Geld dafür, was du hier erleben darfst.
Natürlich, wenn da so Leute kamen wie David Bowie, Oder Depardieu, Catherine Deneuve, John Malkovich und so, da waren ja wirklich einige da. Robert Plant.
Geil.
Led Zeppelin und so. Aber das Merkwürdige ist, man gewöhnt sich auch dran. Weil diese Leute.
Ist das so?
Die Leute wissen ja gar nicht, wo sie sind.
Ja. Yeah.
Die kriegen einfach von der Plattenfirma oder von der Filmpromotionfirma gesagt, geh mal dahin. So. Und die sind professionell freundlich. Hi, great to meet you.
Ja. Manchmal allerdings, und dieses, ich werde keinen Namen nennen, aber manchmal bleibt man dann halt auch sitzen nach so einer Sendung. Und das Catering ist dann so lieb und stellt ein paar Flaschen Wein hin und ein paar Flaschen Bier. Und dann ist es hell, wenn man dann das Studio verlässt. Mit manchen Gästen, hast du das auch gehabt?
Nein,
das,
nie.
Nie?
Nein.
Dann hast du was versäumt.
Ja,
nicht
aber
im
ich weiß
Savoy dann noch.
Nee, weil das ist wirklich, das sage ich auch von Johnny Carson, dem wirklichen Gottvater aller Late-Night-Moderatoren, niemals gemacht. Weil ich hätte gar nicht bis die Sonne aufgeht trinken können, weil ich habe ja am nächsten Tag wieder Show gehabt. So. Ja, also man lebt ja dann auch sehr diszipliniert.
Ach so. Und so macht man das.
Und kannst du das lernen. Das
und die meisten. Die meisten, also gerade die Stars, kamen ja mit einem Privatjet.
Ja.
Das heißt, wir haben glaube ich, 17.30 Uhr aufgezeichnet, um 6:30 waren die fertig, spätestens 19:30 sind die wieder abgeflogen nach London oder woher die kamen. Ja. Und von den meisten anderen willst du dich ja auch nicht hinterher zulabern lassen. Das ist ja dann auch unergiebig. Ja.
Naja, Meet Your Heroes heißt es ja auch eigentlich, ne? Also
so ist es.
Dass definitiv. Das ja eigentlich sehr ernüchternd ist, wenn definitiv. Man.
Ja. Und ich könnte mich an keinen Topstar erinnern, der in Köln übernachtet hätte. Also selbst Deneuve fuhr noch mit einem Fahrer nach Paris zurück.
Wirklich?
Ja.
Die wäre wahrscheinlich auch zu Fuß nach Hause gegangen. Köln, entschuldige bitte.
Ja. Ja, aber
ich liebe Köln.
Ja, aber du siehst,
aber schön ist Köln nicht.
Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Das ist, natürlich haben wir auch Top-Hotels. Also das, du hältst es ja genauso gut. So jemand hat dann gefordert, dass er eine Suite will oder was weiß ich.
Allein die Bar im Savoy ist ja legendär. Ne? Also du kannst ja gar nicht reingehen.
Ja, die meine ich aber auch, weil da siehst du auch viele Künstler aus dem Vorabend, die Fundamentales zur Weltgeschichte dir sagen wollen, was sicher hörenswert ist, aber ich schaff's zeitlich nicht. Also die sind wahnsinnig schauspielerfreundlich im Savoy in Köln. Und fast alle Schauspieler sind süchtig danach, dort zu wohnen.
Da kriegen
aber
sie ihre Aufmerksamkeit.
Ich bin da schon häufiger mal so abends, weil es halt die letzte Möglichkeit da war, noch was zu kriegen, da reingegangen. Und bin da schon in so Grundsatzreferate gelaufen von Menschen, wo ich sage, jetzt mal rein vom intellektuellen Status her, redst du ein bisschen über deine Verhältnisse.
Ja, das ist so Game-Show-KandidatInnen, oder?
Nein. Hauptdarsteller aus großen, erfolgreichen ARD-Reihen. Also,
okay.
Nee, da muss man schon fair bleiben. Ja.
Das heißt, Jan-Josef Liefers erklärt.
Also ich nenne keinen Namen.
Okay, gut.
Ich nenne kriegst keinen nicht das Namen. Im Raum. Aber ich finde erstaunt, dass du mit dem Namen als erstes um die Ecke kommst.
Naja.
Ja. Aber sagen wir mal so, es gibt so Festivals, es passiert irgendwas in Österreich. Eine Wahl wird gewonnen oder verloren oder egal.
Ja.
Und man ist in Deutschland besorgt und große Ding. Und dann passiert es häufig, dass man in den Hauptnachrichten als Experten Harald Krasnitzer zuschaltet. Das sehe ich zum Beispiel auch sehr gerne. Ja. Ja. Und dann wird natürlich gesagt, was du nicht vermutet hättest als Deutscher, wenn du sagst, ein Riss geht durch dieses Land.
Ja.
Der Riss geht durch Familien.
Ja.
Ja. Und dann ist man besorgt und geht halt einen Kaffee trinken. Ne?
Ja.
Ein Verlängerten.
Krasnitzer war der Erste, der bei uns mit diesen Künstlerhornbrillen angefangen hat.
Ja?
Ja. Und auch Schal und sehr ernst. Ja. Aber wurscht, Robert schaut mich so an. Ich halt die
Künstlerhornbrille, ja.
Na, ich überlege mir, wo ich Künstlerhornbrillen herbekomme.
Die kriegst du schon. Es gibt zum Beispiel im Servitenviertel ist an der Ecke ein toller Optikerladen, ja. Und so. Der hat diese Brillen, die Robert Downey Jr. in Barbieheimer getragen hatte. Als Staatsanwalt.
Oh ja.
Habe ich mir überlegt, ob ich kaufe, dann war ich zu faul. Ich kaufe nichts, weil ich zu faul bin. Du müsstest in den Laden reingehen. Hallo?
Ja, was? Aber Amazon nix? Ach so. Ohne Smartphone, ne?
Wir brauchen eigentlich auch nichts. Ja. Ja.
Also so. Bei Kleidung kaufen ist bei mir vorbei.
Oder? Man hat alles.
Das zum Beispiel, meine Tochter hat das für mich gekauft.
Ja, das ist aber und es ist fesch.
Ja, ja. Die hat mir, das geht nicht, du schaust aus. Und jetzt hat sie mir das gekauft. Ja. Jetzt habe ich ihr gesagt, sie soll.
Wie viele Kinder hast du?
Zwei.
Und das bleibt auch, also ich will jetzt nicht deine Familie planen, aber du würdest nie wie ich sozusagen Familienstrukturen erfinden, zusätzliche oder so. Dass du sagst, du lebst jetzt mit deinem Freund im Waldviertel.
Wir haben mal gesagt, wir wohnen zusammen in einem Interview.
Ja, in einem Interview haben wir gesagt, wir wohnen zusammen, ja. Und deswegen, um die Wohnung zu finanzieren, müssen wir den Podcast machen.
Ja.
Und wir haben einen eingeschriebenen Brief von der Medienbehörde bekommen, weil wir die Letzten sind, die keinen Podcast gemacht haben.
Ja, das ist...
Und die Strafe wären 10.000 Euro pro Person gewesen.
Ja, da zahlst du dich blöd, ne?
Ja, ja. Das konnten wir uns einfach nicht leisten. Und mit den Unterhaltszahlungen für meine 17 unehelichen Kinder.
Nicht ehelich, heißt es korrekt.
Nicht ehelich?
Ja.
Ja, ist bei mir gar nicht anders möglich. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin seit über 30 Jahren verlobt.
Ja?
Weil mein Vater gesagt hat, festhalten und weitersuchen. Verlobt ich, festhalten und weitersuchen.
Was passiert jetzt zum Beispiel? Auch du musst ja irgendwann wieder nach Hause.
Ja.
Was passiert jetzt, wenn du das sagst und dann kommt nach Hause und deine Frau hört das? Festhalten und weitersuchen.
Sie sagt, lass dir mal was Neues einfallen. Ich höre das seit 30 Jahren, du Idiot.
Ja. Ja. Ja.
Ich habe zu Hause nichts, was ich sagen könnte, würde zu Hause Überraschung auslösen.
Ja, das kenne ich auch.
So gelangweilte Toleranz.
Und hörst du aber umgekehrt auch den Satz, das erzählst du aber auf keinen Fall auf der Bühne?
Nein.
Nie?
Nie.
Also das heißt, eine Freundin, die zu euch nach Hause kommt, sich ausweint, und du sagst, oh, interessant, schreibst innerlich schon ein bisschen mit, ja. Das dürftest du auf der Bühne erzählen.
Das ist die Basis meiner Arbeit.
Naja, selbstverständlich,
Arbeit.
Bei mir auch. Ja, ja, logisch. Ich sage auch, wer zu uns kommt, muss wissen, wo er hinkommt.
Ja? Hast du mal was zu Privates, Harald, ausgeplaudert?
Um den Groucho Marx zu adaptieren, jemand, der zu mir nach Hause kommt, den will ich ja gar nicht einladen.
Richtig.
Ja, was meintest
du? Hast du mal was ausgeplaudert, wo du danach gedacht hast, ach, fuck.
Nein.
Nein,
nein.
Du bist da, du weißt genau, wo die Linie ist und überschreitest sie nie.
Ja, definitiv. Also das ist, ich habe so gewisse Sachen bekannt gegeben. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind auf die Welt kam und ich hatte Show, dann habe ich das am Abend gesagt. Komm gerade aus dem Kreissaal und heute Tochter und so weiter. Weil damit habe ich es gesagt in meiner Show und damit ist es raus, ja.
Ja.
Die Heimnistuerei und so weiter, das... wenn die Kinder älter werden, kannst du es eh vergessen, weil dann sind die auf sozialen Netzwerken, dann tauschen die Telefonnummern aus, die kommunizieren ja ganz anders, ja. Und dann ist es besser, wenn ich entscheide, was ich wo bekannt gebe. Aber jetzt mit den beiden Neuen, mit Waltraud und Noah, ist natürlich was anders. Weil da
gestern war ja Gertrud im Publikum und ich habe Gertrud kennenlernen dürfen. Ja,
das ist die mit den Dreads, gell?
Nein, das ist die Imaginäre.
Ah. Hat die dich hinterher angesprochen oder wie?
Ja.
Ja.
Imaginäre Tochter von Harald Schmidt hat mich gestern angesprochen, hat gesagt, ich war besonders gut, hat sie gesagt.
Ja, aber meine Tochter ist so bald raus.
Nein, ich rede von deiner imaginären, deine Tochter, die ich mir imaginiert habe.
Ach so.
Die war gestern im Publikum und ist nach der Vorstellung zu mir gekommen.
Und die stand da im Foyer, wo so kalt reinzieht?
Ja, mit einem Strauß Rosen in der Hand, den sie mir gegeben hat und hat gemeint, Bussi, Bertel, Bussi.
Du hast wirklich Rosen gekriegt? Das stimmt nicht.
Nein. Doch. Nein. Doch, okay, von deiner imaginären Tochter habe ich imaginäre Rosen bekommen.
Und man nennt dich deine Freunde und Familie Bertel?
Nein, keiner. Zum Glück. Ich mich selber
hin und wieder. Kannst du einen Fade-out machen?
Oh, Robert, Stelle. Bobby, Robby, hast du keinen Spitznamen? Schnolli oder so, irgendwie sowas?
Der Offzarek nennt mich Speckbär.
Ja, Speckbärle.
Ja.
Wie weiß man eigentlich in Österreich auf Anhieb, welcher Niki gemeint ist?
Es gibt eigentlich nur einen, oder?
Naja, seit der Lauda tot ist.
Ja, und der Bellinger ist ein Nico und kein Niki.
Ja. Ja.
Aber der Aufzeichner ist schon Niki, oder?
Das ist der Niki.
Ja, der Niki.
Bei mir heißt er Niholanas.
Niholanas Ofanacek.
Niholanas Ofanacek.
Das war in Deutschland lange Zeit die höchste Auszeichnung für Österreich. Der Niki hat ihn geholt.
Ja.
Also wenn ein österreichischer Leistungsträger im Ausland von dieser Welt gegangen ist und er wurde von Niki Lauda geholt, mit Lauda Air, das war so.
Der ist ja selber geflogen auch. Hat es passieren können, dass diese Durchsage kommt.
War auch ein Topgast. Gott,
mein Name ist Rieke, aber
war auch ein Topgast.
Ja.
War auch ein Topgast.
Wirklich? Ja, der war auch bei mir großartig. Ja. Großartig. Der hat, glaube ich, noch besser mit Medien umgehen können als mit Autos.
Es war ihm, glaube ich, wurscht. Und auch das, was ich gesagt habe, natürlich in eine reiche Familie reingeboren. Das gibt eine andere Souveränität.
Wenn der Großvater schon Vorsitzender der
Industriellen Vereinigung. Zwar hat ihm der Großvater natürlich gesagt, fahr nicht Autorennen und so weiter, aber das ist egal. Aber das ist einfach, das ist nicht erlernbar. Das sind ja so, es gibt ja auch so Deutsche, die versuchen, den Code der englischen Oberschicht zu kopieren. indem sich zum Beispiel türkisfarbene Socken anziehen und so. Und dann glauben, sie wären Eton. Oder Cambridge.
Was ich wirklich unerträglich finde, ist diese Anbiederung, auch sprachliche Anbiederung an das Angloamerikanische. Ja. Zum Beispiel, ich mache das an einem konkreten Beispiel fest, weil mir da, und ich weiß, ja, Sprache ist immer im Wandel begriffen und wir sprechen auch anders als die Österreicher vor 30, 40 Jahren, die Metrik, die Stimme, all das geschenkt. Aber wo ich Wimmerl am Arsch bekomme, ist, wenn ich einen deutschen Moderator sagen höre, was ein Tag, was ein Tag. Und ich denke mir, hast du für das Für keine Zeit mehr oder was ist los mit dir?
Ja, kommt aber das da musst du durch.
Also ist das?
Da musst du durch. Ja. Das ist halt so. Ja, das ist ja auch genauso. War das ein guter Move? Match das.
Ja.
Also das ist halt so, das ist so wie Gendern oder so, das nehme ich gar nicht mehr wahr.
Ja, diese Anglizismen, mit dem kann ich leben, aber einfach Worte wegzulassen, ist unerträglich, weil warum? Warum sagt man nicht, was für ein Tag? Du schrammst gerade.
An einer Watschen
vorbei. Nein, hauen würde ich dich nicht, aber ich würde dich sehr scharf anschauen.
Okay.
Demnächst.
Also das...
Ist dir wurscht?
Ja.
Wirklich? Mich macht das wahnsinnig.
Ja, weil das ist ja eine Kategorie, die kommt ja nie über ein gewisses Level raus. Das muss es ja auch geben.
Bist du überhaupt so gelassen?
Im medialen Mittelfeld. Das endet ja dann irgendwie im Frühstücksfernsehen.
Weißt du, warum er entspannt ist? Weißt du, wie viel Geld dieser Mann verdient?
Ja, aber was lässt dein Blut hochkochen?
Nein, das ist nicht das Entscheidende.
Das glaubst du, weil du es hast. Nein, du kennst die andere Seite nicht mehr.
Verständlich kenne ich die andere Seite. Ja, aber hallo.
Ja, natürlich kennst du sie, aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Bis zum 14.
Lebensjahr. Doch, aber das ist die Basis. Und der zentrale Satz bei uns zu Hause war, das können wir uns nicht leisten. Wir hatten kein Auto, wir hatten kein Telefon. Wir fuhren aber mit der Bahn jedes Jahr in die Schweiz in den Urlaub und es hat wunderbar funktioniert.
Ja.
Und das glauben die Leute nicht.
Das heißt, deine Rolle jetzt im Weißen Rössl ist total authentisch.
Nee, weil bei uns wurde nicht geknausert, aber es war völlig klar, wir gehen nicht essen. Wir gehen im Urlaub einmal essen und damit hat sich's, mehr ist im Budget nicht drin. Und meine These ist sowieso, keiner von den Leuten, Musk, Bezos, Zuckerberg, hat in erster Linie gedacht, wie werde ich Multimilliardär, sondern sie hatten eine Idee, was sie machen wollten. Der eine hat angefangen, Bücher zu verschicken, zu viert, aus der Garage in Seattle. Musk ist ein technisches Genie. Ja.
Ich glaube nicht.
Und Zuckerberg saß in der Bude in Harvard und hat keine Mädels gehabt und gesagt, das muss ich was Ding, um welche kennenzulernen. Sie hatten eine Idee und die hat einfach so bombastisch funktioniert. Ich kenne niemanden, ich kenne wirklich keinen, der sagt, ich muss jetzt Milliardär werden, jetzt fange ich mal an mit irgendwas. Wie soll das gehen?
Ja, Krypto.
Wie soll das gehen? Ja, Krypto. Aber selbst Krypto muss ich ja kapieren und muss es können.
Nein, wir drei machen eine neue Kryptowährung, die heißt Vollidiot.
Ja.
Und wir bewerben sie einfach jedes Mal.
Du musst dieses Finanzbusiness musst du können. Das lässt sich nicht so einfach. Also ich habe meine Erfahrung ist, niemals das Kerngeschäft verlassen. Mein Kerngeschäft ist Witze machen. Und dann kommen Gagen rein oder auch nicht. Aber zu sagen, ich muss jetzt da noch Dinge, jetzt mache ich noch diese Show und so weiter, das hat, wie gesagt, weil der Lebensstandard, ja, wenn du deine Miete bezahlen kannst und nicht mehr gucken musst, was du isst im Restaurant, bist du ja eigentlich schon sehr, sehr gut mit dabei. Alles Weitere, die zwei wichtigsten Sachen, Zeit, das Allerwichtigste, und Traumreisen, ich war an den meisten Traumzielen dank des Traumschiffs, einmal reicht. Es ist überall voll. Es ist wahnsinnig voll. Überall, die ganzen Angkor Wat, Massen von Leuten. Und wer das will, bitte, wenn es mich interessiert, gucke ich es mir im Internet an. Ja. Oder ich schaue auf Servus TV, Jon Holländer zeigt uns Kroatien. Was so geht, er kommt im weißen Anzug in Dubrovnik auf eine Burg mit einer schönen Frau am Arm und sagt, meine Liebe, was sehen wir hier? So, das ist
was ein Konzept.
Das ist Fernsehen, was Spaß macht. Ja, da ist auch die Vorbereitung überschaubar. Aber alles andere, wenn ich höre, wer alles wohin fliegt, ich sage, was machst du da? Genau, was machst du dort? Ja, ich gehe an den Strand. Ja. Hm. Kann schön sein, aber ich habe es gesehen. Und bin seither wirklich, also für mich ist eigentlich ein gutes Hotel mit perfektem Internet der Idealzustand. Weil da kriege ich mir das alles durch. Du kannst ja auch die Strände angucken. Ja, wenn jemand gerne surft oder das mache ich alles nicht. Ich gehe auch nicht tauchen. Ich gehe auch mit den Kollegen, wenn du mit den Kollegen an den Strand gehst, sagen dir ja fünf Leute, dass du jetzt schnorcheln musst, weil das unglaublich ist, was man da unter Wasser sieht. Sag ich, du, schnorchel doch und sag's mir hinterher. Ich krieg's ja eh am Abendessen schon fünfmal erzählt. Ja. Und ich finde das toll, was man unter Wasser sieht, aber es genügt mir, wenn ihr es mir erzählt. Ich erfinde dann aber teilweise, ich erfinde Ausflüge abends für das Essen mit den Kollegen. Sag mal, wart ihr auch in diesem Swami-Salami-Tempel? Das ist ja unglaublich. Habt ihr diese Buddha-Statue gesehen? 40 Meter hoch. Der hat ja Diamanten als Ohren, das war unglaublich. Ich habe um 300 Fotos gemacht. Ja. Und so. Und das wird auch geglaubt.
Ja.
Ich höre von irgendjemand was und das baue ich ein bisschen aus. Das kommen dann so verschwitzte Touristen rein, ich kann kein Tempel mehr sehen, oh, durch Stufe, mir tut das Knie weh. Sag, ja, was war das? Ah, es war schon toll dahin mit der, haben die ja so einen Buddha, wo du ganze Schlange rumkriegst und so. Das hat mich schon beeindruckt. So. Und das erzähle ich dann. Sag mal, diese Schlangen, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Habt ihr auch Fotos gemacht? Ja, pass auf, ich zeig dir. Und dann sage ich, ich war noch auf dem Markt und habe Andenken gekauft. So kleine Holzfiguren. Und du musst ja dann auch so, der Anbieter-Tourist läuft ja nach einer Weile in der Landestracht rum, weißt du? Er ist in Dubai noch nicht aus dem Flugzeug raus, hat er schon so eine Scheichkluft an. Ja? Wo ich mittlerweile aber sage, Vorsicht, kulturelle Aneignung. Kriegst du Schwierigkeiten. Also das macht alles großen Spaß, aber deswegen gibt's ja den Begriff des Armchair-Travelers. Ja. Du sitzt in deinem Ding, in deinem Zimmer, hast die Vorhänge zugezogen und guckst dir das alles entweder in Büchern oder im Internet an und sagst, ich brauche keine Impfung, ich brauche keine Malaria-Prophylaxe, ich muss nicht unter einem Fliegengitter lammeln und vor allen Dingen Montezumas Rache geht mir am Arsch vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes.
Okay.
Ha? Also wo fährst denn du hin? Du fährst nach Italien.
Nein, ja. Ja,
ja.
Da fährst du in den Urlaub
Italien. Was gut zu dir passen würde als Urlaubsland, ist Griechenland wegen der Kultur.
Nur wenn ich einen Dick so mitnehme. Ja, das fand ich ja interessant.
Auch bei 42 Grad?
Nein, Griechenland auf der Akropolis ist nein, ich mache in Nordschweden und im Waldviertel Urlaub.
Und wie ist es da mit Mücken in diesen beiden Gebieten?
Beides sehr gut verfügbar.
Ja.
In beiden Ländern sehr kein Mangel.
Heißt das dann auch im Waldviertel Gölzen?
Ja.
Ja.
Und was wirklich sind die Bremsen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Gölze und einer Bremse?
Eine Bremse, das sind die viel größeren Pferdebremse.
Hast ja.
Du, ja. Ja. Das sind Bremsen, so, die gibt es auch kleiner.
Ja.
Und die
so
sind
in Fliegenoptik, oder?
Ja, ja, in etwa so wie in einer größeren Fliege. Und was mich an Bremsen so aggressiv macht, ist, die setzen sich so langsam hin und der Stich tut wahnsinnig weh.
Ja.
Und selbst wenn du die erschlägst oder glaubst, erschlagen zu haben, dann beuteln sich die 30 Sekunden später ab und fliegen davon. Also die musst du wirklich töten. Und das Bremsen, also Gelsen sind mir wurscht, so Mücken, Knotz, wie sie in Nordschweden heißen, sind so winzige, die stechen auch nicht, die beißen. Die beißen so ein Stück aus der Haut raus. Das muss man mögen. Irgendwann einmal nach 4-5 Tagen merkt man es gar nicht mehr.
Noch übertragen sie ja in Schweden kein Denguefieber, diese Mücken.
Siehst du?
Wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, Denguefieber, Chikungunya-Fieber, auch in Nordschweden.
Vielleicht lichten sich dann auch die Reihen in Angkor Wat.
Nee, weil das ist einfach zu... Das ist für viele Leute ein Lebenstraum, da hinzukommen.
Nein, nein, es gibt dann zu wenig Leute, die Touristen sein könnten.
Nee, 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 weil das ist, man staunt ja, wer sich dort noch alles hinschleppt.
Wirklich? So auf den letzten Metern noch schnell Machu Picchu mit
mir. Ja, und dann sind ja auch die Geschichten, wenn du an der Machu Picchu oder dann,
ich wurde
gleich bewusstlos oben wegen der Höhe und... Dann kriegte ich Coca-Blätter zu kauen und so, das wird ja alles...
Und das hast du alles schon erlebt? Und
da bin ich nicht mit.
Da bist du nicht mit. Alles, nur alles, was mit dem Schiff erreichbar ist?
Mit dem Schiff und was ich zum Beispiel schon mache, also einer der schönsten Plätze, Aitutaki, eine Südseeinsel, die zu Neuseeland gehört, 3 Flugstunden von Neuseeland entfernt, sieht aus wie das perfekteste Prospekt. Türkisfarbenes Wasser, tolle Sandbänke und so weiter. Da fährst du dann mit so einem kleinen Motorboot vom Schiff weg dahin. Das ist großartig. Aber das reicht 3 Stunden am Nachmittag. Ich würde dort auch zum Beispiel schon nicht in ein Hotel gehen, weil du hast ja dann in diesen Hotels sehr viele Amerikaner. Großartige great people, Americans, we love them. Noch greater people, Australians. Und die Australier sind ja unkompliziert. Also das heißt, eine Reisegruppe von 15 australischen Männern, die im Pool feiert und die Pizza von den Frauen in den Pool gebracht kriegt und dabei Top-Laune hat, finde ich bewundernswert, aber sehe es lieber vom Hotelzimmer aus.
Ja.
Also du hast in all diesen diese Traumziele sind für Menschen, die einen, wie soll ich mal sagen, einen legeren Lebensstil pflegen. Nicht so engstirnig wie die Deutschen. Sehr leicht zu erreichen. Und dann dort lasse ich es gut gehen. Ne? Und dann.
Also, ich fasse zusammen: Menschen sind jetzt nicht so deins.
Doch. In der Beobachtung. Ja. Also.
Sind wir wieder bei Thomas Bernhard.
Ich meine, ich brauche die Leute, dass sie sich unbeobachtet fühlen. Ich muss ja sehen, wie kauft sich einer eine Fahrkarte? Oder was zum Beispiel ein Rentner-Ehepaar, was, sagen wir mal, von Wien nach Innsbruck fährt und bereits in, was ist so, steigt in Wien Hauptbahnhof ein und bereits in Wien Flughafen ist es dem Mann langweilig. Er steht auf und zieht sich den Pullover glatt im Stehen, im Gang und schaut sich die Namens an, welcher Platz reserviert ist, weil ihm vor Langeweile schon umkommt.
Ja.
Und 20 Minuten später packt seine Frau das mitgebrachte Essen aus und reicht ihm so ein geschältes Ei hin, was er gar nicht will. Und das muss ich ja sehen. Ja? Und
aber es ist doch wahnsinnig schwierig, wenn man Harald Schmidt ist und
nein.
Die Leute...
Nein.
Ist es nicht sofort?
Nee, weil die Leute glauben gar nicht, dass es einen interessiert. Das
so,
ist,
ich kriege gar nicht mit, dass du schaust.
Das, nö, das, ja. Das, man entwickelt auch so Techniken. Ich lese auch Mails mit von Wichtigtouren, die im Zug Schlitzen. Schreiben.
Ja.
Wenn du im Zug schreibst, bist du selber schuld. Oder? Auch das meiste unfassbar sinnlos. Hol, Meeting, ich rufe dich zurück. Können wir das, kriegen wir das noch morgen auf die Tagesordnung und so?
Das alles.
Wer braucht das? Ja. Aber für den ist es wichtig und mich interessieren Menschen sehr, aber ich bin jetzt nicht, ich brauche jetzt nicht Abende am Lagerfeuer.
Ja. Das reicht dann auch irgendwann wieder, ne?
Weil dann hörst du ja meistens, du hörst auch dann die Vorträge von mitreisenden Ehegattinnen oder Ehegatten.
Oh.
Die den Satz nicht verinnerlicht haben, shut up and be beautiful. Also das heißt, du musst ja mal die Ehefrau eines deutschen Durchschnittsschauspielers erlebt haben, die dann gegen später anfängt mit dem Satz, mir macht Trump echt Angst. Und dann weißt du ja jetzt, wenn du jetzt nicht sagst, kennst du Breaking Bad oder so, weißt du was mit Nacho, Better Call Saul, was passiert, wenn da einer so ranfängt? Dann läufst du in den 2-Stunden-Vortrag rein, der ist nicht zu stoppen.
Aber kannst du dann nicht sagen, oh, du böse, böse Uhr, jetzt muss ich aber schlafen gehen?
Ja, das schaffst du nicht, weil ich schaffe dann meistens den Absprung irgendwie nicht so, das ist schwierig. Deswegen ist es besser, ich meide so eine Runde.
Isolation.
Ja, das ist ja nichts Negatives. Also,
nein.
Was weiß ich? Natürlich koche ich mit Freunden. Ich habe zu Hause so eine große Kochinsel extra in der Küche gebaut. Da sitzen alle drum rum und dann probieren wir Weine und ich koche sehr gern. Und es fiel mir letzte Woche ein. Kommt gut an, wenn ich das so von der Bühne runter erzähle.
Ja? Es ist aber erfunden.
Ja, selbstverständlich, natürlich.
Das heißt,
aber ich weiß ja, was gesagt wird. Das Wichtigste für mich ist, gemeinsam einkaufen. Alles frisch.
Ja.
Gemüse, Fleisch, da kenne ich, gehe ich aber zu meinem Türken, der macht das sensationell. Und dann lege ich das am Tag vorher ein, habe ich auch gelernt und so. Und machen wir verschiedene Weine und so weiter. Ich kenne einen sehr, sehr, sehr schönen Winzer.
Fertig.
Und das wird, weil ich weiß ja auch, behaupte dann auch, ich hätte ein extra Fach, wo der Fisch gedünstet wird und so. Ja. Aber das macht einen riesen Spaß, so Sachen zu erfinden.
Ich kann noch so viel von dir lernen. Ha? Ich kann noch so viel von dir lernen.
Es ist wie ein Schriftsteller, der nicht schreibt. Du verhältst es einfach verbal auf der Bühne.
Hat dich das jemals interessiert, ein Buch zu schreiben?
Habe ich kurz drüber nachgedacht, dann fiel mir aber rechtzeitig ein, ich kann es nicht.
Ah.
Oh, ich muss noch ein Buch empfehlen.
Ja, Leute, wenn du Probleme hast. Ich muss ein
Podcast, Buchempfehlung kommen super gerne. Ich habe letztes Mal empfohlen Wolf Haas.
Ja.
Eigentum.
Gut.
Ja. Da schickte mir sofort der Verlag den neuen Roman von ihm. Wackelkontakt. Fantastisch. Der neue Roman von Wolf Haas.
Gut.
Ja. Bitte schickt mir aber keine weiteren Bücher.
Wollte gerade sagen, ja.
Nee. Aber auch wirklich großartig.
Ich habe ihn in der Garderobe mit meinem Buch natürlich
belästigt.
Und ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen rumgeschmökert. Ja. Hat mich sehr beeindruckt.
Ja.
Wirklich, wahr?
Aber geh.
Die Bio doch, auf der Klappe,
oder? Nee, weil eigene Sprache.
Ja.
Wirklich. Also die Sprache wirkt auf mich sehr, ich höre sehr oder sehe sehr diesen Menschenschlag aus der Ecke in St. Vigil.
Ja.
Wie ich die wahrgenommen habe. Also ich finde wirklich, das ist hat mich echt beeindruckt.
Ja, danke schön. Aber deswegen habe ich es nicht gesagt.
Ja.
Ja, aber deswegen sag's ja ich, weil du so schüchtern bist.
Das stimmt.
Ich bin sehr Link in die Show Notes.
Ja.
So, jetzt gehen wir was essen.
Gehen wir in den Moorkeller?
Gehen wir jetzt was essen.
Ich esse Blunzengröstl.
Ja?
Wirklich?
Ja.
Ich glaub, geil, endlich jemand, der das wählt. Ja?
Doch, ne? Ja. Das kriegt man ja selten.
Ja,
das kriege ja überall nur noch, was weiß ich, Dialog von an. Aber ich will ja das Fett.
Also wenn ich gewusst hätte, dass du Blunzengröstl, hätte ich dich eingeladen zu mir nach Hause. Ich habe deine Kochinsel. Und da habe ich dann verschiedene
Weine. Aber ich kann nicht, weil...
Ja, mein Blunzenfach.
Ich habe mir ja im Servitenviertel eine Wohnung gekauft und da kommt heute Nachmittag der Kaminbauer.
Ah ja.
Aus Südtirol.
Da müssen wir schnell gehen.
Ich lasse so einen alten Südtiroler Kamin einbauen mit so Ritschen. Ritschen.
Was kostet das?
Weil da sehr oft, ich habe da einen Freund zu Gast, dann wird es spät, dann sage ich, schlaf doch hier.
Super.
Auf so einem Naturfell.
Ja.
Und den kann ich nicht abbestellen. Der kommt extra aus...
Ja, ja.
aus Brixen.
Herzlichen Dank, Harald Schmidt, fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Bussi, gehen wir was essen.
Bussi, ja, gehen wir essen. Ja.
Missing Link.